Ich begrüße die Gemeinde recht herzlich. Ich bin zum ersten Mal hier und ich muss sagen, ihr habt es schön hier. Also, ist wirklich schön, beneidenswert. Eine schöne Umgebung, wirklich schön hier. Und ich freue mich, dass wir zusammen auch das Wort Gottes zusammen studieren können. Die Predigt heute ist ziemlich einfach und doch denke ich, dass sie große Implikationen für unser Leben haben kann. Es waren zwei Männer und diese zwei Männer führten kein gutes Leben. Sie hatten eigentlich, wie man sagen würde, ein erbärmliches Leben. Sie hatten kein Geld, sie waren arm. Und der Grund dafür war, weil sie blind waren. Dadurch konnten sie sich auch letztendlich nichts erwerben und waren angewiesen auf Almosen, oder? Würde mir sagen, Spenden, Almosen. In den Evangelien gibt es, in drei Evangelien wird darüber berichtet. Im Matthäus-Evangelium ist die Rede von zwei Blinden, in Markus und in Lukas ist ein Blinder und im Markus-Evangelium wird uns sogar sein Name genannt, Bartimäus. Der blinde Bartimäus. Und der blinde Bartimäus steht eines Tages da mit seinem Freund. Wir lesen ja die Bibel als insgesamt. Es ist dieselbe Szene. Und Markus und Lukas haben beschlossen, es aus der Perspektive des einen Blinden darzustellen, während es Matthäus wichtig war, darzustellen, wie viele es insgesamt waren. Also zwei Blinde. Und Bartimäus eines Tages, es scheint ein ganz gewöhnlicher Tag zu sein, ja ein elender Tag, ja noch so ein elender Tag, Hundstage, wie man manchmal sagen würde, oder? Er bettelt auf der Straße und dann kommt die Kunde. Die Kunde ist, dass Jesus da ist und genau auf dieser Straße würde er vorbeikommen, wo er gerade sich befindet und bettelt. Und Bartimäus hat von Jesus gehört. Wir werden die Texte noch lesen, aber Bartimäus und sein Freund nennen Jesus, Jesus, du Sohn Davids. Das bedeutet, er kannte ihn und er kannte seine Mission. Du Sohn Davids war sozusagen ein Synonym für Messias. Der Messias war der Sohn Davids, der aus der Linie kommen würde, der ein Königreich aufbauen würde auf Erden, stimmt ja immer noch, nur nicht damals. Aber der Glaube war, dass er zur damaligen Zeit ein Königreich auf der Erde aufbauen würde und herrschen würde unter Gerechtigkeit. Und Gottes Kinder, damals, damalige Ansicht hauptsächlich die Juden, würden dann endlich ja, zu ihrer Freiheit, zu ihrem Frieden, zu ihrem Wohlstand und zu ihrer Seligkeit kommen. Nun, Bartimäus und sein Freund haben Jesus nicht einfach nur als einen Propheten gesehen. Sie haben ihn nicht einfach nur als einen Wohltäter gesehen. Sie haben natürlich gehört, was für Wundertaten er getan hat. Aber Bartimäus, ohne ihn je gesehen zu haben, nennt ihn Jesus, du Sohn Davids. Jesus, du bist der Messias. Ganz interessant. Warum ist diese Geschichte vielleicht, obwohl sie so einfach ist, wir lernen sie in der Kindersabbatschule meistens schon, warum hat sie vielleicht noch weitreichendere Implikationen? Ich möchte das, bevor wir auf die Einzelheiten gehen, ich habe mir überlegt, werde ich das am Anfang bringen oder am Ende, aber vielleicht ist es gut, am Anfang das zu durchleuchten. In Markus 10, bei der Geschichte von Bartimäus, in Markus 10, da finden wir einige ganz interessante Dinge. Zunächst einmal das Offensichtliche, Bartimäus ist blind. Das ist ab Vers 46 ist die Geschichte. Bartimäus und sein Freund sind blind. Dann sehen wir in Vers 46 ebenfalls, dass er am Weg war und bettelte, was bedeutet, er ist arm. Das heißt, er ist blind und er ist arm. Dann sehen wir in Vers 47, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Das bedeutet, sein Zustand ist erbärmlich. Und dann sehen wir, bevor er zu Jesus kommt, In Vers 50, er aber warf seinen Mantel, also sein Obergewand ab, stand auf und kam zu Jesus. Und wenn das Obergewand abgelegt wurde, wurde das ebenfalls auch als Nacktheit auch bezeichnet. Natürlich war er nicht ganz nackt, er hatte sein Untergewand an. Ja, aber der Mantel, das konnte auch als nackt, beziehungsweise wurde auch als nackt gewertet. Das bedeutet, wir sehen, Bartimäus ist blind, er ist arm, er ist erbärmlich und bevor er zu Jesus kommt, wirft er seinen Mantel ab und ist nackt. Erinnert euch das an etwas? Ganz interessant, oder? Genau diese Dinge werden von Laodicea gesagt. Genau diese Dinge. Das heißt, vielleicht können wir ja aus der Geschichte auch geistliche Ableitungen machen, die für uns als Laodicea auch Relevanz haben heute. Aber schauen wir uns die Geschichte genauer an. Ich würde trotzdem erst einmal mit dem Matthäus-Text beginnen. In Matthäus 20. Aber wer möchte, kann natürlich den Querverweis in Markus, wir haben entweder mit einem Finger oder wie auch immer, markieren, weil wir werden auch mal springen. Matthäus 20. Vers 29 und 30. Matthäus 20, Vers 29 und 30 erst einmal. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Punkt Nummer 1, das Bedürfnis. Wir haben vorhin festgestellt oder gerade eben festgestellt, dass auch Laodicea blind ist. Aber Laodicea ist sich ihres Zustandes nicht bewusst oder leugnet ihn, je nachdem. Ganz anders bei Bartimäus und seinem Freund. Er ist sich seines Zustandes und seines Bedürfnisses bewusst. Man kriegt manchmal den Eindruck, dass jeder, der blind ist, im geistlichen Sinne, dass er automatisch, ja, wenn man Offenbarung 3 liest, automatisch so einen Urteilsspruch von Jesus kriegt, oder? Das ist aber nicht ganz der Fall. Dazu öffnen wir mal das Johannesevangelium. Da möchte ich euch was zeigen. Und zwar in Johannes Kapitel 9. Da geht es nämlich auch um einen Blinden, und zwar um einen Blindgeborenen. Und die Geschichte ist ganz spannend, wir haben nicht die Zeit, sie durchzulesen. Aber am Ende dieser Geschichte kommt sozusagen ein Resümee. Ich lese mal ab Vers 35, damit wir ein bisschen den Zusammenhang haben. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, also aus der Synagoge und der Gemeinschaft. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehend, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber: Wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Der zentrale Vers ist 39 hier. Und zwar spricht Jesus von zwei Arten von Blindheit, wenn wir genau hinschauen. Die einen, die sind sozusagen blind geboren und sie werden geheilt, sie werden sehen. Die anderen sind sehend, werden aber blind. Es sind zwei Arten von Blindheit, die es gibt, im geistlichen Sinne. Wir alle werden blind geboren. Das ist völlig natürlich im geistlichen Sinne. Wir alle kennen nicht die Wahrheit von Mutterleibe an, oder? Wir alle müssen erkennen, was wahr und was falsch ist. Wir alle brauchen offene Augen durch den Heiligen Geist. Und Jesus ist gekommen, um uns allen die Augen zu öffnen. Nun, die Pharisäer fragen daraufhin, sind denn auch wir blind? Und Jesus verneint das, obwohl er an anderer Stelle sagt, ihr seid blinde Blindenführer. Widerspricht sich Jesus hier? An einer Stelle sagt er, sie sind blind, hier sagt er, sie sind nicht blind. Nein, er widerspricht sich nicht. Sie gehören nicht zu der ersten Gruppe, die blind sind und dann sehend werden. Sie gehören zu der zweiten Gruppe, die sagen, sie sind sehend, aber tatsächlich sind sie blind. Verstehen wir den Unterschied? Ja? Bei Laodicea handelt es sich um die zweite Gruppe. Laodicea erkennt nämlich nicht ihre Blindheit. Bei Bartimäus und seinem Freund handelt es sich im geistlichen Sinne um die erste Gruppe. Sie wissen um ihr Bedürfnis. Und das ist auch sehr entscheidend. Das Erste, was wir also lernen können, ist von der Geschichte von Bartimäus: Es ist essentiell, dass wir unser geistliches Bedürfnis nach Christus, unseren Mangel erkennen. Und ja, der Heilige Geist kann uns das aber auch nur offenbaren, wenn wir bereit dazu sind. Wenn unsere Herzen verhärtet sind und wir keinen Widerspruch oder keine Meinungsverschiedenheiten dulden können. Wir leben in einer Zeit, wo es in der Öffentlichkeit oftmals nur eine Meinung geben darf. Die Menschen sind heutzutage, und vielleicht geht es uns ja genauso, nicht mehr bereit, etwas anderes zu hören, eine andere Meinung. Sei es politischer Natur, sei es persönlicher Natur. Und ich glaube, diesen Zustand müssen wir überwinden. Das heißt, Bartimäus und sein Freund erkennen ihr Bedürfnis. Gehen wir mal weiter in Matthäus 20. Wir bleiben im Vers 30. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Der erste Punkt, den ich angesprochen habe, ist das Bedürfnis. Wir alle haben ein Bedürfnis und wir müssen es erkennen. Das zweite ist die Gelegenheit. Jesus war nicht jeden Tag auf dieser Straße unterwegs. Die Blinden hatten schon lange Zeit mit ihrem Problem zu kämpfen. Es war nicht angenehm. Sie haben mit Sicherheit auch schon lange Zeit nach einer Lösung gesucht. Vielleicht haben sie es schon lange aufgegeben. Nun, Wunderheilungen im absoluten Sinne sind ja in Israel auch nicht ganz fremd gewesen. Ihr kennt ja vielleicht, natürlich kennt ihr die Geschichte von dem Mann, der so lange Zeit an dem Teich von Bethesda war. Nicht wahr? Also der Gedanke von Wunderheilungen war nicht fremd. Es konnten Wunder geschehen, das glaubten die Menschen. Und wir wissen ja auch aus dem Alten Testament, dass durchaus Wunder und Heilungen schon geschehen sind. Wir wissen nicht, ob diese zwei Männer hier noch die Hoffnung hatten oder sie schon aufgegeben hatten. Aber mit Sicherheit wissen wir, dass sie von Jesus gehört hatten, weil sie wussten, wer er ist. Und mit Sicherheit glaubten sie, dass Jesus es tun könnte als der Messias. Und jetzt war die Gelegenheit da. Jetzt kam die eine entscheidende Gelegenheit. In Johannes 12, Vers 35 lesen wir: Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Die Bibel macht uns klar, dass es Zeiten der Gelegenheit gibt. Jesus ist natürlich immer sozusagen einen kleinen Anruf von uns entfernt, oder? Glauben wir das? Jesaja 59 sagt uns, dass unsere Sünden es sind, die uns von Gott trennen. Es ist nicht Gott, der sich von uns trennt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das bedeutet, Wir haben immer die Möglichkeit, solange die Gnadenzeit währt und wir unsere Herzen nicht so stark verhärtet haben, dass der Heilige Geist uns nicht mehr ansprechen kann. Solange das der Fall ist, ist Jesus tatsächlich nicht weit. Aber dazu gehört die zweite Seite der Medaille ebenfalls, dass es Zeiten gibt, wo die Gelegenheit günstig ist. Kennt ihr das in eurem Leben? Es gibt Zeiten, wo Gott euch ganz besonders anspricht, sei es durch sein Wort, sei es durch eine Predigt, sei es durch eine Begebenheit, sei es durch ein Wunder, das ihr erlebt habt, sei es vielleicht durch eine Ermahnung, durch einen Bekannten, durch einen Freund, durch einen Familienangehörigen. Es gibt Zeiten der Gelegenheit. Und es ist wichtig, dass wir diese Zeiten der Gelegenheit auch nutzen, dass wir diesen Aufschwung nutzen und ihn nicht vorübergehen lassen. Weil es könnte passieren, wie in Johannes 12 uns gesagt wird, das Licht, welches ja Jesus ist und die Wahrheit, bewegt sich. Und wenn wir uns nicht mit Jesus bewegen, dann bleiben wir in der Finsternis. Dann bleiben wir zurück. Und dann sind wir im geistlichen Sinne was? Blind. Genau. Und es bedarf wiederum ein Wunder, damit wir sehen werden, was möglich ist. Es ist mit Jesus möglich. Aber nutzen wir die Gelegenheiten. Das ist etwas, was ich mir auch selbst vornehme. Nutzen wir die Gelegenheiten in unserem Leben. In Matthäus 20 geht es weiter. Vers 31. Aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen. Bis hierhin. Das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen. Ähnlich ist es auch in Markus, ihr müsst nicht mit aufschlagen. Da steht es drinnen. Und es geboten ihm viele, in Vers 28, er solle schweigen. Hier sehen wir, dass zwei Menschen, die hilfsbedürftig sind, zu Jesus kommen wollen und andere Menschen hindern sie daran. Es sind Punkt 3 die Hindernisse, die ich ansprechen möchte. Punkt 1 war das Bedürfnis. Punkt 2 sind die Gelegenheiten oder die Gelegenheit. Drittens die Hindernisse. Diese zwei Männer, ihr könnt euch vorstellen, das ist die Gelegenheit. Das war die Gelegenheit. Jesus war genau hier. Sie brauchten noch nicht einmal einen Blindenführer, er war in unmittelbarer Umgebung. Sie mussten nicht extra irgendwo in die Stadtmitte oder sonst wo. Das war die Gelegenheit. Das war doch Gottes Wille, oder? Sie haben es gespürt, das ist unsere Chance. Gott hat sich unserer erbarmt. Das ist die Lösung für unsere Probleme. Und auf einmal kommen Hindernisse. Und in diesem Fall wird beschrieben, dass es die Menschen waren. Aber wenn wir es geistlich anwenden, wissen wir, es können sowohl Menschen als auch andere Dinge sein. Es ist tatsächlich eine Regel, ja fast schon ein Gesetz, dass jedes Mal, wenn wir Jesus näher kommen wollen, wenn die Gelegenheit da ist, dann wird es auch Hindernisse geben. Auf die eine oder andere Weise. Satan wirkt nicht immer gleich. Manchmal wütet er wie ein Löwe, ja, und manchmal ist er listig wie eine Schlange. Aber die Hindernisse in unserem geistlichen Leben werden mit Sicherheit kommen. Wenn die Gelegenheit da ist, wird es auch Hindernisse geben. Ich weiß nicht, was dein Hindernis vielleicht ist heute. Vielleicht gibt es Dinge, die es dir schwer machen. Vielleicht gibt es Gewohnheiten, die es dir schwer machen. Vielleicht gibt es Menschen, die es dir schwer machen. Schwer machen zu verzeihen, schwer machen einfach, vielleicht sagen manche, ich kenne das Gefühl von früher von mir, naja, wenn das Christen sind, dann will ich so nicht sein, oder? Wenn sich so ein Adventist benimmt, dann möchte ich so nicht sein. Vielleicht gibt es das, vielleicht gibt es, wir leben in einer Zeit, wo wir schon sagen müssen, wir sind oft sehr gesegnet, aber viele Menschen sind es nicht. Sie sind schon gesegnet, aber sie empfinden es nicht. Wir leben in schwierigen Zeiten, Inflation, Krankheiten, Krisen, Unsicherheit. Stellt euch mal vor, ihr müsst eure Heizung heutzutage erneuern oder in den nächsten Jahren. Ihr kriegt wahrscheinlich persönlich die Krise, ja, weil ihr vielleicht nicht so viel Geld auf dem Sparkonto habt. Alles Dinge, die Hindernisse in unserem Leben sein können. Jesus selbst hat es ja in einem Gleichnis mal angesprochen, dass auch die Dornen ein Hindernis sein können, wo der Same gesät ist, die uns dann ersticken. Welches sind die Sorgen der Welt? Welches sind persönliche Dinge, Hindernisse in unserem Leben? Aber was ich umso erstaunlicher finde und warum diese Geschichte uns wirklich helfen kann, diese einfache Geschichte, wie gehen wir mit Hindernissen um? Und da heißt es in Vers 31, sie aber riefen nur noch mehr und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Genauso steht es im Prinzip auch in Markus 10. Das bedeutet, die Hindernisse sind da, aber die Einstellung dieser zwei Männer ist, diese Hindernisse werden uns nicht aufhalten. Jesus ist mit einem ganz bestimmten Grund hierher gekommen und wenn Jesus uns diese Gelegenheit gibt, dann wollen wir sie auch ergreifen, koste es, was es wolle. Wir lassen uns nicht von diesen kleinen Hindernissen aufhalten. Sollten wir diese Einstellung auch in unserem Leben haben? Amen, oder? Hindernisse sind lediglich da, um überwunden zu werden. Das fühlt sich oft nicht so an, oder? Je nachdem, wie groß die Hindernisse sind, wie groß die Schwierigkeiten, wie groß die Sorgen sind in unserem Leben. Aber jedes Hindernis kann auch mit Gottes Hilfe überwunden werden. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir ein Hindernis überwinden, dann werden wir danach stärker. Wenn der Weg zum Himmel so leicht wäre, dann hätten wir gar keine geistliche Kraft. Wenn wir nicht trainieren müssten, dann hätten wir keine Kraft, oder? Das ist genauso im körperlichen Bereich. Wer sich nie bewegt, der wird sich dann auch nicht bewegen können irgendwann mal, oder? Genauso wie mit einem Muskel. Wenn wir trainieren, dann wird es an der Zeit, dass der Muskel auch mal mehr angespannt wird. Weil sonst erschlafft er, wenn wir einfach nichts tun. So ist es auch. Vers 32. Und Jesus stand still, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Ich resümiere, das Bedürfnis, die Gelegenheit, die Hindernisse. Bei den Hindernissen etwas, was ich vielleicht noch nicht so ganz erwähnt habe, ist es nicht so, dass wir manchmal bei den Hindernissen dann auch Gott in Frage stellen? Wenn es doch Gottes Wille ist, warum läuft es dann so schwierig, oder? Warum muss das oder das passieren? Es könnte doch auch anders sein. Ich meine, ganz ehrlich, diese Menschen damals, die wussten doch, das ist nicht wie heute im Großraum Nürnberg oder München, wo ich war, da kennt niemand niemanden, ja. Die kannten diese zwei Blinden. Sie wussten ihr Bedürfnis, sie wussten, Jesus ist da, sie wussten, Jesus konnte sie heilen. Warum machen sie ihnen Schwierigkeiten? Hätten sich die zwei Blinden doch fragen können. Warum lässt Gott das zu? Ja? Warum reagiert Jesus nicht? Er ist doch da. Warum reagiert er nicht sofort? Jesus hat nicht sofort reagiert. Und manchmal ist es bei uns auch so. Manchmal gibt es Dinge, wofür wir stärker und länger beten müssen. Mal ganz abgesehen davon, das ist jetzt kein Thema übers Gebet. Wir wissen ja, dass Gott, die Bibel sagt uns, jedes aufrichtige Gebet erhört. Das bedeutet aber nicht, dass es immer auf genau dieselbe Art und Weise erhört wird, wie wir es uns vorstellen, oder? Genau. Das bedeutet nur, dass er hört und dass er es erhört auf die bestmögliche Art und Weise, wie es für uns gut wäre. Schwester White beschreibt es so, dass letztendlich, wenn wir die Dinge aus Gottes Perspektive sehen könnten, dann würden wir für uns genau dieselben Entscheidungen treffen, die er für uns getroffen hat. Genau denselben Weg. Das bedeutet, manchmal betet man und es passiert scheinbar nichts. Ja, wir hätten es für uns selbst genau so gewählt, wenn wir alle Informationen hätten, die Gott hat. Ganz interessant. Aber es passiert jetzt. Jesus steht still. Und das finde ich interessant. Wir sehen es an vielen Stellen in der Bibel, im Neuen Testament. Es gibt eine Menge an Menschen um Jesus herum. Übrigens, wir befinden uns in einer Zeit, wo Lazarus gestorben ist. Wenn man die Evangelien zusammennimmt, das ist Jesu letzter Weg nach Jerusalem. Auf diesem Weg stirbt Lazarus. Und wir wissen, Jesus ist zu spät gekommen. Nicht wirklich, aber das war das Denken. Er ist 4 Tage zu spät gekommen. Und Jericho war ja schon in Judäa. Als die Nachricht kommt von dem Tod von Lazarus, war Jesus nicht in Judäa. Das bedeutet, wir befinden uns in dieser Zeitspanne. Jesus war sehr gut befreundet mit Lazarus und seiner Familie. Er hatte ein persönliches Anliegen, um da schnell hinzukommen. Aber Jesus bleibt stehen. Das sehen wir immer wieder. Jetzt kommt das, was ich wirklich so spannend finde. Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Stellt euch mal vor, Jesus würde euch die Frage stellen. Was möchtest du, dass ich dir tun soll? Schon mal euch Gedanken darüber gemacht? Das hört sich für mich so an, ich habe einen freien Wunsch. Hört sich doch richtig gut an, oder? Warum gibt Jesus diese Gelegenheit? Ist doch wunderbar. Was würden denn die meisten Menschen heute wollen, wenn Jesus sie fragen würde, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Naja, entweder Geld, Erfolg, Ruhm, Karriere, eine glückliche Familie, was auch immer. Es gibt viele Dinge. Geld an sich ist ja nicht verkehrt, erst einmal, ja. Was man daraus macht, ist die Frage. Und Jesus stellt ihnen wirklich die entscheidende Frage. Übrigens, diese Männer waren ja auch arm. Sie hätten ja eigentlich auch eine Berechtigung gehabt zu sagen, Herr, dass wir finanziell versorgt sein können. Das wäre noch nicht einmal der Anspruch gewesen, reich zu sein, oder? Das wäre so ein Minimum. Herr, bitte sorge doch dafür, dass sich jemand finanziell um uns kümmert. Ja, damit wir nicht mehr in Armut leben müssen. Wäre ein berechtigter Grund. Wäre das verwerflich, wenn das sich jemand wünschen würde, nicht in Armut leben zu müssen? Ist überhaupt nicht verwerflich. Aber sie erkennen die Wurzel ihres Problems. Sie wollen nicht einfach nur passiv in ihrem Leben dasitzen. Sie erkennen die Wurzel ihres Problems. Und sagen in Vers 33, sie sagten zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Das ist ihr Problem, ihr zentrales Problem. Könnt ihr euch erinnern, als Petrus und Johannes, das ist in Apostelgeschichte 3, als sie beim Tempel rausgehen in der Halle Salomos, der bettelt einer, nicht wahr? Und er glaubt, die werden ihm jetzt was geben. Das war berechtigt, oder? Genau, Silber und Gold habe ich nicht, aber ich gebe dir das, was ich geben kann. Dieser Mann, der hatte ja auch ein berechtigtes Anliegen. Er konnte sich sein Gehalt nicht verdienen. Er brauchte ja auch was zum Leben. Das war aber nicht sein zentrales Problem. Es gibt im Englischen diesen Ausspruch Felt Need und Real Need. Bedeutet ein gefühltes Bedürfnis im Gegensatz zu dem wahren Bedürfnis. Manchmal denken wir, wir brauchen das. Und das ist die Lösung für unsere Probleme. Dabei brauchen wir eigentlich was anderes. Was die Wurzel von alledem ist. Der vierte Punkt ist die Entscheidung. Was willst du? Was willst du wirklich in deinem Leben? Ich glaube, diese Frage müssten wir uns mal stellen. Was ist unser Ziel? Was wollen wir wirklich? Ich meine, natürlich, wir sitzen alle hier, wir lesen unsere Bibel, nicht wahr? Aber eigentlich ist es doch oft so, dass wir einfach ein schönes, gemütliches Christenleben führen wollen, oder? So dieses Bedürfnis hat man ja, habe ich ja auch, oder? Dass man einfach... Ja, natürlich, sein Glauben bezeugt und so, aber eigentlich wollen wir schon, unser Anliegen wäre schon, dass wir hier auch eine schöne Zeit haben. Was ja nicht verkehrt ist, ein Anliegen zu haben, dass man in Frieden, in Ruhe, in Harmonie lebt, oder? Nichts Verwerfliches. Aber vielleicht sollte das nicht unser Hauptziel sein. Was willst du wirklich? Nachdem diese Männer überwunden hatten. Sie haben ihr Bedürfnis erkannt. Sie haben die Gelegenheit genutzt und sich von Hindernissen nicht aufhalten lassen. Dann kommt die Frage, was willst du? Und so stellt uns Jesus auch die Frage. Was willst du wirklich in deinem Leben? Ist das dein Leben hier? Oder gibt es ein höheres Ziel? In Vers 34 lesen wir: Da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an. Und sogleich wurden ihre Augen wieder sehend und sie folgten ihm nach. Nachdem Jesus sie geheilt hatte, kommt die Nachfolge. Manchmal denken wir, dass Nachfolge, die wahre Nachfolge, schon am Anfang sein muss, oder? Manchmal denken wir, naja, Menschen halten sich an das oder das nicht. Aber die Nachfolge passiert erst nach einem Erlebnis und einer Erfahrung mit Jesus in irgendeiner Form. Das kann durchs Wort sein, das kann aber auch durch Begebenheiten sein, nicht wahr? Und Jesus ruft sie auf, ihm nachzufolgen. Ich finde interessant in Markus 10, wie noch dazu gesagt wird, Vers 52, da sprach Jesus zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Auch das eine interessante Parallele, weil Jesus sagt zur Gemeinde an Laodicea, dass sie Gold kaufen sollen von ihm. Und das Gold, das im Feuer geläutert ist, wird uns gesagt, ist was? Das ist der Glaube. Und ich finde es nochmal interessant, weil das Wort hier für gerettet bedeutet gleichzeitig auch geheilt. Das ist interessant, dass in der Sprache, im Griechischen, aber dann auch im Hebräischen, gerettet und geheilt gleich ist. Ja? Und das Wort meine ich. Hier bringt er den Glauben in Verbindung mit dieser Heilung und gleichzeitig kommt die Erlösung. Ist das nicht wunderbar? Wenn wir von unserer geistlichen Blindheit befreit werden, dann kommt die Garantie. Es kommt die Garantie, dass wir Erlösung gefunden haben. Noch bevor sie irgendetwas in der Nachfolge, sage ich mal, geleistet hätten. Die Garantie kommt jetzt schon. Allerdings sehen wir oft in dieser Geschichte, dass bis zu diesem Punkt, bis man sehend wird, es einen Weg gibt. Es passiert nicht einfach so, oder? Es ist ein Weg und ein Weg, den man entschlossen gehen muss. So ist es auch in unserem Leben. Wir müssen erkennen, dass wir bedürftig sind. Wir müssen unseren geistlichen Mangel erkennen. Unser Denken von jedem von uns per Natur ist die Rechtfertigung, oder? Ich bin nicht schuld. Das haben wir ja schon im Paradies gehabt. Nach dem Sündenfall kommt Gott zu Adam und Eva. Adam sagt, Eva war's. Eva sagt, die Schlange war's. Die Schlange konnte nichts mehr sagen. Ja, wir sehen diese Schuldverschiebungen. Es ist einfach jemand anders schuld. Oder es ist gar nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Wir wachsen praktisch damit auf. Und es ist auch der Zeitgeist. Ein Politiker heutzutage darf in 99% der Fällen gar nicht zugeben, wenn er was falsch gemacht hat. Ja, da traut sich keiner, obwohl die Menschen Transparenz lieben eigentlich. Und wie viel mehr bei Gott? Wir denken, wir geben eine Niederlage zu. Aber tatsächlich, wenn wir bekennen und erkennen, haben wir schon gewonnen. Bei Gott ist es genau andersrum. Deswegen, das Bedürfnis erkennen und bekennen, die Gelegenheiten nutzen, mussten sie, mussten ihre Gelegenheit nutzen, Hindernisse überwinden. Auf dem Weg, um geistlich wieder sehen zu werden, wird es Hindernisse geben und gibt es jeden Tag Hindernisse. Aber Hindernisse sollten uns nicht abschrecken, sondern uns motivieren, noch stärker nach dem Ziel zu streben. Wenn wir das erreicht haben, diese Motivation haben, dass Hindernisse einfach, Ellen White beschreibt es so schön, dass wenn wir mit der richtigen Einstellung reingehen, dann werden Hindernisse einfach noch eine größere Motivation für uns sein. Die Kälte der Menschen wird uns noch mehr anregen, Wärme zu zeigen, nicht noch mehr Kälte zu entgegnen, zum Beispiel. Die Entscheidung, die richtige Entscheidung kommt, bevor man sehend wird. Was willst du wirklich? Und dann kommt die Nachfolge. Eine sehr einfache Botschaft, aber ich glaube, die Implikationen sind sehr weitreichend. Ihr habt hier oben stehen, siehe, ich komme bald. Unsere Welt, wenn wir hier schauen, wenn wir nur eine Kameraperspektive hätten, wie ich in der Einleitung gesehen habe, hier ist es schön. Aber in der Welt ist es allgemein nicht so schön. Und es kommen auch noch schlimme Zeiten. Wir hatten schon welche und es kommen noch welche. Sowohl in persönlicher Natur als auch weltweit gesehen. Und es ist wirklich Zeit, dass wir diesen Weg gehen. Diese einfachen Schritte. Wisst ihr, das größte Hindernis, was ich festgestellt habe, ist nicht, dass wir die großen Dinge in unserem Glaubensleben nicht tun. Ja? Unser größtes Hindernis ist nicht, dass wir nicht ganz Deutschland erreichen. Zum Beispiel. Ja, Jesus hat ja gesagt in Matthäus 24, und dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Das ist das letzte Zeichen. Wenn das Evangelium, das wahre Evangelium, überall verkündigt ist, dann wird das Ende kommen. So hat es Jesus zugesichert. Nun, das ist auch ein großes und weitreichendes Ziel, das sollten wir auch haben. Aber unser Problem ist nicht das. Unser Problem sind die kleinen Dinge meistens. Es sind die kleinen, alltäglichen, einfachen Dinge. Nehme ich mir genügend Zeit für Jesus? Wenn ich die Zeit habe, wie gestalte ich sie? Tue ich einfach nur lesen, damit ich, wie jemand in der Sabbatschule, ich weiß nicht, was du es, wie eine Zeitung, wie eine Zeitschrift. Ja, die Bibel kann man nicht wie eine Zeitung oder eine Zeitschrift lesen. Da muss man nachdenken, da muss man forschen und beten und offen sein, zu verstehen, was Gott einem sagen möchte. Wir haben heute auch von dem Verständnis. Es stimmt, viele Menschen verstehen die Bibel nicht, aber ganz ehrlich, es gibt vieles, was ich nicht verstehe und wo Jesus mich noch in die Wahrheit führen muss, in meine persönliche vielleicht, die mich genau anspricht. Und das sind die kleinen Dinge. Wenn wir heute beginnen, ich habe schon Bibelkreise gehabt und vielleicht kennt ihr das auch. Ich kenne eure Gemeinde nicht. Ich spreche nicht spezifisch für diese Gemeinde. Ich habe aber viele Gemeinden erlebt. Und es gibt Menschen, die einfach Angst vor der Endzeit haben. Angst, dass sie nicht bereit sein werden, zum Beispiel. Ja, vielleicht haben wir diese Angst auch. Aber es ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber wenn ich euch sage, ich kann euch garantieren, die Bibel kann euch garantieren, wenn wir heute die einfachen Dinge machen, jeden Tag nur das, was an diesem einen Tag ansteht. Gott erwartet von uns nicht mehr, als wir machen können. Niemals. Einfach nur die einfachen Dinge. Dann garantiert uns Jesus, dann werden wir am Ende bei den großen Herausforderungen auch bereit sein. Denn wer im Kleinsten treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Und möge das unser Ansatz sein, dass wir heute, wenn die Gelegenheit da ist, in Hebräer 4 heißt es und in 5, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Möge Jesus uns helfen, durch den Heiligen Geist möge er zu unserem Herzen sprechen, dass wir, wenn die Gelegenheiten kommen, wir sie ergreifen und einfach nur Schritt für Schritt und nur der nächste Schritt, einfach das, was ihr schon wisst, was wir schon jahrelang vielleicht aufschieben oder wo wir einfach Schwierigkeiten haben, einfach der nächste Schritt. Und dann garantiert er uns, dann wirst du auch bereit sein. Siehe, ich komme bald. Möge der Herr mit uns sein. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen wunderschönen Sabbattag. Ich danke dir für dein Wort, das immer wieder zu uns spricht. Auch für die einfachen Begebenheiten und Geschichten, die uns so viel lehren können. Hilf uns, dass wir dein Wort auch immer für uns persönlich nehmen, dass wir schauen, was du zu uns sagen möchtest durch das Wort und was wir lernen können daraus, wie wir es auch anwenden können. Ich danke dir für den Mut, für die Hoffnung, für die Begeisterung dieser zwei blinden Männer, dass sie nicht aufgegeben haben und dass sie uns ein wunderbares Beispiel gegeben haben, wie man die Gelegenheit ja, beim Schopfe packt, wie man dann zuschlägt, wenn du uns Türen öffnest, wie man hindurchgeht und wie man sich nicht aufhalten lässt durch Hindernisse, die wir im Leben immer wieder haben und haben werden. Du hast uns auch durch Paulus gesagt, dass alle, die gottselig leben wollen, auch Verfolgung erleiden müssen und auf die eine oder andere Weise wird es auch bei jedem von uns passieren, sei es durch andere Menschen oder durch Gelegenheiten und Begebenheiten in unserem Leben. Hilf uns, dass wir dann mutig sein können und voranschreiten können. Hilf uns auch, dass wir unsere wahren geistlichen Bedürfnisse erkennen, dass wir wirklich nicht nur theoretisch, sondern mit Herzen und Klarheit auch die Frage beantworten können, was möchtest du, dass ich dir tue? Dass wir wissen, was unser letztendliches Ziel ist und worauf wir unseren Fokus, ja unsere Prioritäten im Leben setzen. Und ich danke dir, dass wir auch an dieser Geschichte wieder sehen konnten, wie viel Erbarmen du für uns schwache Menschen hast. Dass du niemals zu sehr beschäftigt bist, um dir ganz persönlich Zeit für uns und für unsere Bedürfnisse zu nehmen. Ich bitte dich, dass du uns jetzt füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns hilfst, dass wir auch den Sabbattag noch so nutzen können, damit wir dir näher kommen können. Und segne diese Gemeinde hier und sei mit uns heute. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen.